der Flötenschlumpf.
Genau.
Sehr schön.
Genau. Ja, den Flötenschlumpf hatten wir ja gerade schon.
Der Flötenschlumpf? Achso.
Guten Morgen. Genau.
Ja. Good morning in the morning. How goes it you?
Ja, den Umständen. Genau, wie du gesehen hast, ist der Matti mal wieder zu Hause, den hat ja die nächste Infektion dahin gerafft, genau. Was ihn nicht davon abgehalten hat, hier freudestrahlend das Mikrofon zu testen, in dem Moment, als du dich zugeschaltet hast in unseren Aufnahmeraum, und was zu einer panischen Flucht geführt hat und großem Lachen deinerseits.
Normalerweise ist das so, dass Kinder mir eigentlich immer sehr wohlgesonnen sind. Aber Matti ist mir gegenüber immer ein bisschen schüchtern. Ich glaube, der traut mir nicht ganz über den Weg.
Ach, nee, ich glaube, es war einfach für ihn so, weißt du, er steht hier vor dem Mikro, macht Faxen, guckt in die Kamera, bölkt da rum und auf einmal kommt dann Mann ins Bild. Das war...
Verstehe ich. Und dann noch nicht irgendeiner, sondern ausgerechnet ich am Morgen.
Ja, ausgerechnet,
ne?
Du, ja.
Ja, genau. Nee, aber Spaß beiseite. Den Eindruck hatte ich aber letztens auch, also letztens jetzt auch schon wieder ewig her, als ich das letzte Mal bei dir war, dass der Matti mir gegenüber ein bisschen schüchtern ist, auch als ihr hier beim Gig wart. Aber
genau, aber das sind halt auch die dreimal im Jahr, wo der dich sieht oder so. Ja, genau. Ne? Also so eng wie wir sind, so ist es ja doch auch oft auf Distanz einfach und online und sowas.
Das
kriegt er halt nicht mit. Ne? Also eigentlich sind meine Jungs schon sehr, sehr offen und so, aber genau. Naja.
Ist klar.
Ach ja.
Ja.
So, wie ist es?
Oh, ganz gut, könnte schlimmer sein. Ja, ich habe das, die habe ich das ja quasi in Echtzeit mitgeteilt. Meine Frau hat erfolgreich ihr Studium abgeschlossen und hat im Anschluss auch jetzt direkt einen direkten Job, und zwar direkt so, wie sie es am liebsten gehabt hätte. Und da sind wir gerade natürlich total dankbar für, und ich bin da auch total happy und auch stolz, dass sie das mit trotz Care-Arbeit fürs Kind und so gut über die Bühne gebracht hat irgendwie. Und genau, jetzt wird alles ein bisschen leichter. Das da freue ich mich schon drauf. Und genau. Ja, dementsprechend waren das aber jetzt zwei sehr aufregende Wochen.
Ja.
Viel los
genau.
Gerade.
Ich habe ja teilweise mal so gefragt, wann ist eigentlich das Vorstellungsgespräch? Und du so, jetzt, ich gucke millisekündlich aufs Handy.
Ja, genau, das war dann so, dass wir wirklich an die Kanban direkt nach dem Vorstellungsgespräch, und hat dann, ich glaube, eine Stunde später oder zwei Stunden später schon unter Vorbehalt die Zusage bekommen, weil sie ja noch ihr Kolloquium zu leisten hatte.
Ja.
Deswegen unter Vorbehalt. Und also die haben sich am gleichen Tag noch positiv zurückgemeldet.
Also ja, besser kann es nicht laufen. Einen riesigen Glückwunsch. Genau.
Ja.
Das nimmt natürlich erstmal eine Last, über die wir ja auch schon öfter gesprochen haben, des Alleinverdieners von deinen Schultern.
Total.
Und
ja,
dann bin ich mal gespannt, wie ihr euch dann neu aufteilt quasi. Dann können wir uns ab jetzt immer über die besten Rezepte austauschen auch.
Das kannst du sowieso mit mir. Genau, das hättest du auch in den letzten. Ich habe nochmal geguckt, das waren jetzt dann irgendwie über 4,5 Jahre, ne? Seit Januar 2020 war das der Status.
Ja, krass.
Ja. Das ist jetzt wirklich, kann ich, also für mich oder für uns jetzt als Familie beginnt da wirklich ein ganz, ganz, ganz neuer Abschnitt so, ne? Da freuen wir uns natürlich drauf, dass das so ist. Und aber sowas hättest du auch vorher mit mitteilen können.
Ja, dann machen wir eine neue Rubrik.
Rubrik?
Genau. Lecker und schnell wäre gut. So
lecker
irgendwie.
Und schnell. Genau, ja, und ausreichend.
Und ausreichend. Wenn du dann um 1:30 ich habe das oft so, dann komme ich um 1:30 aus dem Unterricht und ab 2 Uhr schlägt die Meute auf. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde, mir irgendwas zu überlegen, und ich bin da ganz schlecht. Meistens ist morgens kurz, so mir fällt dann eine Minute, bevor Anja aus dem Haus geht, fällt mir so ein, sag mal, was haben wir eigentlich noch so da? Was könnte ich heute Mittag kochen? So.
Genau. Du bist doch sonst immer total gut strukturiert. Was soll das denn?
Das ist alles Fassade. Alles Fassade.
Also eigentlich hast du auch eine dunkle Seite. Apropos dunkle Seite, nee, Spaß beiseite. Wo wir gerade schon beim Kochen sind und so. Ich habe mir vorgenommen, hier heute eine Langzeitwette mit dir abzuschließen, weil du jetzt irgendwie, seit wir uns kennen, im Grunde genommen vor dich hin prokrastinierst. Und ich mache das jetzt einfach mal öffentlich, auch um mir jetzt mal hier ein bisschen, wie sagt man denn, Wind in die Segel zu geben. Also, mein Ziel ist, die 20 Kilo, die ich in der Corona-Zeit draufgelegt habe, die muss ich wieder loswerden. Und ich sage, ich schaffe das, bevor du 1.000 Abonnenten bei YouTube hast.
Oh, da kommt direkt was. Ich glaube, auf meiner neu gestalteten Internetseite steht immer noch so, dass der YouTube-Kanal startet dann und dann, und ich muss das mal ändern, weil das mit dem dann und dann schaffe ich mal wieder nicht irgendwie. Ja, das ist tatsächlich. Aber jetzt, also Anfang des Monats fängt ja das neue Unterrichtssystem an, und da liegt gerade mein absoluter Fokus drauf, dass das so geil wird, wie ich mir das wünsche für alle Schüler und Schülerinnen, und die haben auch schon total Bock, und ich freue mich total drauf, und ich sehe ja auch bei dir die ganzen Früchte dessen und auch in der Fortbildung quasi von Leuten, die es schon umgesetzt haben, von daher bin ich da auch total gut drauf, aber es ist dann doch eine Menge Arbeit, und ich habe ich hatte jetzt so nach den Ferien gedacht, ich bin schlau, ich nehme halt nur einen Gig die Woche an und habe dann so ein bisschen den Druck, am Instrument in Shape zu bleiben und auch da immer ein bisschen üben zu müssen und so, damit ich nicht nur in diesem administrativen Wahnsinn versinke und an der Community Internet-Seiten Probleme löse und so. Aber dann war jetzt, also du siehst, Matti ist schon wieder zu Hause, es war jetzt echt seit Anfang der Schule jede Woche ein Kind immer krank und so. Mhm. Und das haut einen dann so doch raus, wenn alles so auf Kante genäht ist von der Zeit, wenn zwei Leute einfach arbeiten und so. Mhm. Da ist YouTube jetzt wieder, war das Erste, was, aber okay, 1000 ja. Abonnenten.
Ja.
Ich habe gerade mal geguckt, ich habe gewonnen. So, ich habe hier, guck da, 1000 Abonnenten in Indien kosten 3,57 €.
Ja, die bringen dir aber nicht diese 1000, ich meine schon 1000 echte. Ja, also ich kann dir sagen,
Spaß.
Bei mir.
Wie lange hast du gebraucht für 1000, weißt du das noch?
Ich könnte es jetzt genau nachgucken, das wird jetzt einen Augenblick dauern. Ich schätze mal so 7,5 bis 8 Monate. Ich bin nicht bei null angefangen, aber quasi bei null. Ich bin gestartet mit 100 irgendwas. Ja. Genau, also das dauert so zwischen, je nachdem auch, wie regelmäßig du veröffentlichst, das wäre direkt der Pro-Tipp, einmal die Woche, auch wenn das am Anfang echt Struggle ist. Das dauert so zwischen 7 und 12 Monaten im Moment.
Ja, ich habe ja eigentlich auch Bock drauf, und ich habe eine Themen-Ideenliste, und ich muss nur aus diesem so, dass man sich ja selber immer für so eine Pappnase hält, aber wenn ich so überlege, welche Videos früher auch total, als ich das mal gemacht habe, so ein bisschen auf meinem Kanal da noch, jetzt werde ich es dann noch mit Andy's Basecamp machen, dass ja doch die Sachen, die für einen so banal sind, manchen Leuten tierisch weiterhelfen. Ne? Ich habe mal so mein Unterrichts-Setup vorgestellt, was ich alles so, also ich dachte, ich wäre die letzte Wurst, und dann habe ich so viel Post gekriegt und auf einmal Leute, die gefragt haben, was machst du denn da?
Du machst es immer schlimmer. Du machst es mit dem Wort, was du sprichst, machst du es immer schlimmer. Fang einfach an. Just do it. Ich werde jetzt regelmäßig, also tut mir leid,
wenn gilt.
Top die Wette gilt, so ist das. Und Wetteinsatz ist eine Flasche Glühwein, weil wir gucken mal. Wir gucken mal. Hast du eigentlich schon Glühwein geköpft? Wo es letzte Woche nach der Probe bin ich raus, da war irgendwie, ne, hier war schön muckelig warm. Tagsüber bin ich mir kurze Hose und T-Shirt hier rumgelaufen, komme ich raus, 6 Grad. Ich dachte, ich sterbe auf dem Rückweg. So ein 10 Minuten zu Fuß irgendwie.
Kein Glühwein am Start. Gestern hat sich ein langjähriger Schüler, der Martin verabschiedet, und er hat mir noch eine Flasche Wein dagelassen. Danke dafür. PS, ich habe einen freien Platz wieder. der schon ewig dabei war, der in 3 Bands spielt und jetzt so langsam sich auf den Unruhestand vorbereitet und 1000 Pläne hat und so. Genau, und deswegen jetzt gesagt hat, okay, er macht zumindest mal ein Päuschen.
Ja.
Und da habe ich noch eine Flasche Wein jetzt am Start. Also wenn die dann irgendwann mal weg ist, dann geht's vielleicht Richtung Glühwein. Ist ja diese Woche auch nochmal warm.
Okay, alles klar. So, also ab jetzt immer im Vorgeplänkel Weekly Update. Nur, dass du schon mal Bescheid
weißt. Kriege ich gleich, also heute Abend kriege ich noch ein Foto mit deiner Waage dann, ne? Deinen Füßen mit deiner Waage, damit ich hier Beweismittel habe, okay. Gut. Dann muss ich noch erzählen, ich habe doch letztens erzählt, dass ich einen Gig gespielt hatte, wo der Drummer so fürchterlich war und keinen Plan hatte und so.
Ja, ich war es nicht.
Nee, du warst es nicht. Und ich hatte da tatsächlich 2 Gigs zugesagt bei der Band und hatte echt schon quasi schlaflose Nächte vor dem 2. so, weil es wirklich krass war. Und dann ist Folgendes passiert, dass der Drummer einen Tag vor dem Gig quasi jetzt vor dem 2. Abgesagt hat aus Krankheit wohl, sagte er. Und dann hatten wir einen ganz spontanen Ersatz und es war einfach 10 Ligen besser. Und unglaublich. Also das hat mir wieder, also wir haben es ja hier schon oft erzählt, ne, wie wichtig ein guter Schlagzeuger für eine Band ist und wie sehr das alles andere beeinflusst und so. Und das war wirklich so ein krasses Vorher-Nachher. Also es war ja eine komplett andere Welt von Konzert. So auch was jeder Einzelne dann abgeliefert hat und abliefern konnte. Also totaler Wahnsinn. Also ne, da kriegen 12 andere Leute auf der Bühne, kriegen das nicht repariert, wenn an der Stelle. Also das ist krass.
Ich zitiere, ich glaube, Phil Collins, der sagt, das gibt dir jede Menge sehr durchschnittliche Bands mit phänomenalen Drummern. Es gibt nicht eine einzige gute Band mit einem schlechten Drummer.
Ja, das hast du letztes Mal da schon zu dem Thema gesagt, aber es ist sehr, sehr wahr auf jeden Fall.
Ja. Das ist so, ja, aber freut mich, dass es dann, dass es sich dann mal besser angefühlt hat. Also wir hatten fest, Langzeitwette, ich setze 20 Kilo Gewichtsverlust gegen 1000 YouTube-Abonnenten. Ja. Und wir werden jetzt dranbleiben und mal gucken, ob uns das beiden weiterhilft. Ich würde sagen, wir gehen ins Thema, oder hast du vorab noch was?
Nö, lass mal ins Thema machen.
Ins Thema rein am Gehen. Okay, alles klar. Improvision versus freier Spielen. Also kann man Improvisation lernen, war so mein Vorschlag, weil das etwas ist, was immer so ein Thema hier bei mir im Unterricht ist, und ich würde zu 10.000% wetten, das wird bei dir auch nicht anders sein.
Ja, total. Als du das Thema für diese Woche vorgeschlagen hast, bin ich dann die Unterrichtstage durchgegangen und habe im Prinzip in fast jeder Bassstunde natürlich diverse Anteile dessen gefunden, weil das natürlich auch immer so ein Ding ist, dass man irgendwann, entweder weil man mittlerweile das Level hat, dass man sagt, hey, ich will jetzt diese Bassline nicht immer nur 1:1 nachspielen, ich würde da gern ein bisschen mein eigenes Ding draus machen oder wie auch immer. Und ich bin ja jetzt auch, ab morgen ist ja mein Creative Basslines Bootcamp, da geht's ja auch so ein bisschen darum, ich habe nochmal eine Abfrage gemacht diese Woche, so, hey, warum hast du dich eigentlich angemeldet, so, damit ich quasi alle Leute, also bestmöglich auf alle Leute und ihre Wünsche und vielleicht auch Struggles eingehen kann. Und es ist halt dann ganz oft, ja, wie komme ich weg von nur Grundton oder immer nur Grundton Quinte zu spielen oder hey, ich spiele immer das Gleiche. So, das haben wir ja alle irgendwie auch, ne? Und genau, dann hatte ich schon mit dir so im Vorgespräch gesagt, okay, für manches Improvisation dann schon ein sehr großes Wort, wo die sich gar nicht angesprochen fühlen. Aber so dieses freier Spielen, und das kann ja auch sein, dass man einen Song mit der Coverband spielt. Und wenn ich mich an so meine erste Coverband zurückerinnere, dann habe ich da manchmal irgendwie 7 Seiten Variationen des immer Gleichen gelernt und habe aber nicht geschnallt, dass es immer das Gleiche ist. Ne? Und heute würde ich mir den Song irgendwie 5 Minuten angucken, würde so sagen, okay, das sind die Bausteine, und dann an der Stelle macht er mit den 5 Tönen manchmal vorwärts, manchmal rückwärts, manchmal quer oder so. Ne? Und dann hast du natürlich auch, wenn du so ein bisschen dann ja aus so einer Drohnenansicht von oben drauf gucken kannst, anstatt mitten im Buchstabensalat zu stehen, hast du natürlich auch dann echt eine tierische Zeitersparnis oder auch einen größeren Überblick, so, ne. Das macht halt vieles, vieles einfacher. Das heißt, so, ich sag mal, freieres Spielen, Improvisation ist egal, ob du jetzt, also da muss man nicht Jazzmusiker für sein, um es mal so zu sagen.
Überhaupt nicht. Und das ist ja häufig so eine Art, ich sag mal, Missverständnis, ihr Glaube, dass Improvisation gleich Bebop Jazz, ja, das wär, also das ist auch in den Drummer Gehirn irgendwie so stark, also bei in den Drummer Anfänger und Anfängerinnen Gehirn so stark verwurzelt, das ist der Wahnsinn. Ich starte manchmal ganz gerne die Unterrichtsstunde mit der Aussage, ja, komm, spiel mal ein bisschen was.
Ja.
So. Und da fühlen sie, das mache ich bewusst, um auf diesen Punkt mal hinzuweisen, dass das Repertoire, was da ist, ausreichend ist. Das ist meistens, also wenn du jetzt schon ein bisschen länger Schlagzeug spielst, also ich sag jetzt mal so 2 Jahre oder so aktiv, ja, dann hast du ja schon jede Menge Repertoire an unterschiedlichsten Grooves, an unterschiedlichsten Fills, kannst schon zig Songs spielen, etc. pp. Und trotzdem ist irgendwie so eine Art Warnbarke im Hirn, was sagt, nee, also ich brauche jetzt eine Vorgabe. Aber das ist natürlich eigentlich totaler Quatsch. Nee, brauchst du nicht. Du kannst, also das ist halt ganz oft dieses Ding, dass du sagst, ja, spiel doch mal was. Oh, jetzt weiß ich aber gar nicht. Ich sag, spiel deinen Lieblingsgroove und mach doch im 4. Takt einen Fill deiner Wahl. So, nimm doch eine 4-taktige Form. So, ja. Und dann, ich sag, ja, mach doch eine 8. und 16. Kombination. Und, ne? Und Und das wird halt immer so, das, also wirklich literally immer gleichgesetzt, Improvisation gleich, alle Parameter sofort permanent dauernd verändern. So. Und das ist natürlich total kontraproduktiv. Also wenn ich, wenn ich diesen Vergleich einmal anbringen darf, das mache ich im Unterricht sehr häufig. Für mich ist Musik im Grunde genommen eine Sprache, ja, nichts anderes meiner Meinung nach. Du hast im kleinsten Teil rhythmische Mini-Fragmente, dann bildest du aus diesen Mini-Fragmenten, also quasi Buchstaben, bildest du einzelne Wörter und irgendwann ganze Sätze und irgendwann erzählst du halt eine schöne Geschichte. Und wenn du dir mal eine Situation vorstellst, wo du, keine Ahnung, auf einer Party eine neue Person kennenlernst und steht dann da an Tresen bei einem Kaltgetränk eurer Wahl und die Person fängt an zu erzählen. Ja, ich finde, ich finde Rockmusik ganz toll. Ich liebe Achtel, Basslinien und straight Drum Grooves. Aber Herbie Hancock ist eigentlich das Allergrößte und Megadeth bin ich Die Hard Fan und an meinem linken Unterarm habe ich aber irgendwie hier erster Vorsitzender im Helene Fischer Fanclub tätowiert, dann wirst du wahrscheinlich als Zuhörer, als Gegenüber, wirst du wahrscheinlich relativ schnell die Flucht ergreifen. Und wenn ich das quasi einmal in die Schlagzeugwelt oder in die Musikwelt sozusagen übertrage, dann wäre das im Grunde genommen so ein bisschen wie so eine Art Drum-Solo auf einer Drum-Klinik, wie das häufiger mal der Fall ist, dass du im Grunde genommen sehr zusammenhangslos, sehr unterschiedliche Sachen irgendwie fast schon random, also zufällig, irgendwie zusammengeschmissen wird und es hat überhaupt gar keinen Pack an mehr für dich als Zuhörer und Zuschauer. Und das muss man natürlich verhindern. Und die gute Nachricht, die sich dahinter verbirgt, ist, weniger ist da mehr und je klarer der Rahmen ist, den du dir steckst, innerhalb dessen du dann wirklich improvisierst, das ist der Weg eigentlich dahin, freier spielen zu lernen.
Ja. Der Punkt mit Scheuklappen aufsetzen kommt bei mir auch noch und die Sache mit dem freien Spielen oder spätestens beim großen Wort Improvisation ist ja auch, dass viele Leute denken, sie müssten dann etwas komplett Neues entdecken, quasi Nobelpreis verdächtig, was noch nie ein Mensch zuvor getan hat.
Ja, klar, aber unter dem mache ich es auch nicht.
Ja, genau. Aber eigentlich ist Improvisation eher so das MacGyver-Ding. Das heißt, du weißt, wie Sachen funktionieren, du weißt, welches chemische Element was macht, was eine Batterie tut, was ein Zünder sein könnte, etc. Und dann, da du weißt, wie die einzelnen Bestandteile funktionieren, wir haben ja beim letzten Mal bei Hilfe, ich groove nicht, auch über die Bestandteile eines Grooves gesprochen. Und jetzt hast du gerade auch schon gesagt, man darf dann auch nicht alles auf einmal verändern, zum Beispiel gerade, wenn man noch auf der Suche und beim Üben ist. Und dann wäre eben genau das Ding dann eben nur einzelne Parameter und zwar ganz bewusst. Wir haben ja letztes Mal auch mit diesem bewussten Üben, was Erfahrungen erzeugt, was dann irgendwann Intuition erzeugt. Das ist ja auch fürs Improvisieren total wichtig. Das heißt, Improvisieren ist eben auch nicht das Rad neu erfinden, sondern Bestandteile neu zu etwas Funktionierendem zusammenzusetzen. Ne? Und wenn man jetzt, also wir hatten gerade schon Jazz, ist ja für viele so die Musikrichtung der Improvisation, aber wenn wir uns jetzt einen bekannten Jazzmusiker wie Miles Davis angucken und da mal einige Soli transkribieren, dann kommen da auch immer wieder die gleichen Bausteine drin vor, an denen wir Miles Davis eben auch erkennen oder so. Ne? Und das heißt, der erfindet sich da nicht jedes Mal neu. Der hat natürlich schon auch überraschende Sachen gemacht und sehr geile Sachen, aber es ist nicht so, dass der immer Sachen spielt, die er noch nie davor gespielt hat. Ne? Vielleicht nicht immer in der Kombination, aber irgendwann kommen auch die Kombinationen wieder vorbei, wenn du Tag ein, Tag aus improvisierst, so, ne? Und du hast das gerade mit der Sprache gesagt. Mhm. Am Anfang ist ja der Weg, wenn du jetzt Bass spielst, dass du eins zu eins, sage ich mal, die Basslinie aus dem Original lernst und die dann immer erstmal so spielst und froh bist, wenn du die hinkriegst. So, das wäre jetzt so, wie wenn mir jetzt jemand sagt, hier ist ein italienischer Song, sing den mal. Dann kann ich mir über wie das klingt, wahrscheinlich irgendwie so ein paar Sätze merken und das auch singen. Ich habe aber keinen Plan, was das bedeutet und ich könnte auch mit den einzelnen Bestandteilen keine anderen Sätze bilden, so, ne? Und dann geht es eben darum, dass man musikalisch gesprochen hingeht, eben erstmal die Bausteine isoliert, versteht und übt und dann mit diesen bekannten Wörtern am Ende wieder neue Sätze bildet, so, ne? Mhm. Und da bin ich jetzt noch, um den letzten Punkt eben dazu zu machen, bin ich wieder an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, und dann eben mal einen engen Rahmen setzen. Also ich sage da immer Scheuklappen aufsetzen, dass wir jetzt sagen, okay, klar, könntest du alle 7 Töne der Tonleiter nehmen, aber nimm mal erstmal nur diese 3 und jetzt entdeck doch mal, was du mit denen alles machen kannst. So. Mhm. Oder nimm mal nur die Akkordtöne oder mach mal nur was mit der Rhythmik. Oder also verschiedene Punkte, dass man sich da wirklich künstlich limitiert, damit man nicht immer nur den einfachsten Weg geht und doch immer wieder das Gleiche spielt, weil es an der Stelle so gut in den Fingern liegt, das Bild gerade perfekt ist oder so, sondern dass man sagt, okay, jetzt nehme ich immer dieses Tonmaterial und spiele das immer aufwärts. So, und dann muss ich an irgendeiner Stelle auch mal springen, um das hinzukriegen, weil ich eigentlich an der Stelle wieder abwärts müsste, wenn es natürlich wäre, was weiß ich. Also durch diese künstliche Limitierung eben auch mal die ausgetretenen Pfade verlassen zu müssen. Ne, das ist das, glaube ich, was du gerade auch so meintest. Und das ist total wichtig. Und nochmal dieses Bewusstsein, also mit Bewusstsein üben, da seine Erfahrungen sammeln und dann daraus eine Intuition entwickeln, geht natürlich auch nicht, wenn ich von 12 Parametern alle permanent verändert, dann kann ich ja gar nicht wissen, also dann kann ich keine Erfahrung sammeln, wer war jetzt eigentlich schuld, dass es gegroovt hat, dass es nicht gegroovt hat, dass es sich gut angefühlt hat, dass es eine schöne Melodie war. Da muss ich halt an einzelnen Aspekten genug Erfahrung sammeln und dafür ist diese Limitierung total wichtig.
Auf jeden Fall. Ich gebe mal ein ganz, ganz, ganz konkretes Anwendungsbeispiel für die Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, die gerade zuhören. Und ich mache das bewusst technisch erstmal sehr einfach. Nehmt einen super einfachen Achtelgroove. Wir sprechen jetzt hier wieder über eine viertaktige Form. Und was ihr macht, ist 3 Takte den gleichen Groove spielen und nur im 4. Takt, nur mit der Bassdrum eine Variation. Und jedes Mal in jedem 4. Takt spielt ihr eine andere Variation. So, das heißt, ich mache das mal hier einmal Vocal Percussion mäßig vor. Puff, tak, puff, tak, 2. Takt, puff, takt, 3. Takt, puff, tak, tak, puff, 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 tak, tak, puff, 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 puff, tak, puff, tak. Und so weiter und so fort, ne? Und bevor ihr dann irgendwas verändert, nur in dieser 4. Takt, immer der 4. Takt, da immer was anderes, ist immer eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Und natürlich, da umarmt sich auch so ein bisschen Improvisation, wenn wir jetzt das große Wort nehmen, und solieren. Da gibt's ja viele Berührungspunkte, ne, wo man auch Soli spielen kann, die komplett Note für Note auswendig einstudiert sind. Aber natürlich gibt's da Berührungspunkte. Und den Tipp, den ich da geben möchte, ist bitte, bitte, bitte mindestens plus 5 Minuten über die eigene Langeweile hinausspielen, weil meistens erst dann die richtig guten Ideen kommen. Und der Key-Parameter für mich als Drummer, was für mich immer einen maximalsten Effekt hat, ist mit dem Parameter Dichte verringern oder erhöhen, spielen und es auf die Spitze treiben. Also zum Beispiel im 4. Takt auch mal akzeptieren, dass da gar keine Bassdrum kommt. Also gar keine, nur die Hände. Also 3. Takt, bum, tak, bum, tak, bum, tak, bum, tak, bum, tak, etc. pp. So. Und das sind so die Ideen, da kommt man am Anfang so überhaupt gar nicht drauf. Und wenn man das erste Mal macht, stellt man fest, boah, krass, was ist das denn für eine irre Wirkung, wenn ich das mache, wenn ich einfach mal gar keine Bassdrum spiele in dem Takt, ne? Also weglassen gehört auch dazu, ne? Musik lebt auch von den Pausen, hat, ich glaube, von Bach stammt das Zitat, wobei es sehr schwer ist zu sagen, wer das gesagt hat. Aber anyway, ne, das wollte ich gerade mal nur so als ganz griffiges Anwendungsbeispiel geben, weil das kann jeder und jede, die 4 bis 6 Wochen Schlagzeug spielt, schon ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt, wenn ich gerade an diese Unterrichtswoche denke, du hast ja gerade auch sowas gemacht, okay, du spielst 3 Takte eine Konstante und dann variierst du was, ne? Und wenn ich jetzt mal an mein Studium zurückdenke und wir, wie gesagt, auch jetzt gar nicht dran denken, mal an Solieren, dann ist natürlich auch, wenn du jetzt die Rolle des Bassisten dir anguckst, selbst wenn du in einer Band bist, wo es ab und zu ein Bass-Solo gibt, dann ist ja doch 90% des Abends eigentlich eher Begleiten. Und dann nennt man so dieses freie Begleiten, ist ja, glaube ich, auch so Comping, ne? Also, dass du den anderen zuhörst mit offenen Ohren und auch spontan reagierst in deiner Begleitung ein bisschen und so. Und egal, aber wenn man freies Spiel üben will, tut es auf jeden Fall immer gut, so einen gewissen Pflichtteil zu haben und dann kommt eine kurze Kür, wo du dann frei bist. Und dann bist du aber auch wieder gezwungen, zum Beispiel nach einem halben Takt oder nach einem Takt in den Pflichtteil wieder zu gehen. Das ist wichtig, dass man auch so übt, dass man nicht einfach ins Nichts spielt, ne? Weil du ja auch im Normalfall an Songrhythmus oder an Songparts oder Teile gebunden bist, etc. pp., dass du halt die Form nicht verlierst, was ja beim Improvisieren dann gerne mal passiert, ne? Und um einfach mal zwei Praxisbeispiele vom gestrigen Unterrichtstag zu nehmen, ich habe mit einem Schüler von Led Zeppelin den Lemon-Song gemacht. Und da ist ja eigentlich immer dieses dum dum bum 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 da da, und da ist immer nur dieser kurze Moment, wo er hinten was macht. Das ist eigentlich immer Grundton, Quinte, kleine Septim, Oktave, Box-Shape-Pattern könnte man das zum Beispiel nennen. Und dann geht's nur darum, in diesem kurzen Moment mit diesen vier Tönen ein bisschen was zu machen. Und wenn man das hat, wenn man das dann gut kann, muss man auch gar nicht alle 57 Variationen des Originalsongs üben, sondern man macht halt seine eigenen. So, ne? Also das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Und da ist eben, das ist dann schon ein sehr kurzer Moment im Sechzehntelbereich und so, das ist jetzt vielleicht noch nicht für den absoluten Anfänger. Der könnte sich zum Beispiel mal My Generation nehmen von The Who, habe ich auch gestern gemacht, und sich einen Loop bauen, den habe ich so im Unterricht, den kriegen die Schüler, Schülerinnen dann immer, wo du diese, da ist ja immer diese Frage-Antwort-Geschichte schon im Song, im Gesang, People, bla 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 bla, talking about my generation, ist ja immer dieses Frage-Antwort-Ding, und wenn der Bass dann sein kleines Bass-Break da spielt, ist der Bass ja quasi wie die Lead-Vocal, sag ich mal. Und das ist die ganze Zeit die G-Moll-Pentatonik. Das heißt, man spielt immer quasi einmal die Konstante da 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 dum da ba du 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 ba du du da 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 du 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 ba du ba du ba du und so weiter, dass man erstmal sagt, okay, hier habe ich jetzt ein Griffbild mit fünf unterschiedlichen Tönen und ich bleib auch erstmal nur in dieser einen Lage, in diesem einen Bild, und wie du schon gesagt hast, spiel da mal über die Langeweile hinaus. Und dann macht man mal einen Fehler und merkt auch, der Fehler klingt ganz geil, eine Chromatik, super, nehme ich mit rein oder was weiß ich, ne? Oder dann versucht man das Griffbild mal nach oben, nach unten zu erweitern. Also mit solchen Sachen, dass man beim Improvisieren nicht einfach sagt, okay, jetzt spiele ich 10 Minuten irgendwas, sondern dass man sagt, okay, jetzt ist hier was, wo eine Konstante ist, auf die ich immer wieder zurück muss, pünktlich irgendwie, weil das auch die Rolle des Bassisten in der Band einfach ist. Ich bin jetzt nicht der dritte Gitarrist, der einfach hier und da mal ein paar Single Notes einwirft und sich ansonsten irgendwie zurückhalten kann, sondern ich muss ja auch pünktlich wieder da sein. Und das ist auch wichtig zu verstehen, gerade bei der Rolle des Bassisten und auch beim Schlagzeug. Improvisation oder freies Spiel ist super, aber im Zweifelsfall, wenn das dein Timing versaut oder irgendwie dein Groove schädigt, dann solltest du es spätestens, ich sag mal, auf der Bühne weglassen. Ne? Klar, dass man Sachen beim Üben oder im Proberaum mal ausprobieren muss, auch um dran zu wachsen, ist auch klar, aber dann irgendwann sollte man einen Reifeprozess durchmachen, dass man dann auf vielleicht irgendein geiles Fill auch verzichtet zugunsten eines guten Grooves, so.
Auf jeden Fall. Das ist, sollte für die Basser und die Drummer auf jeden Fall immer an allererster Stelle stehen. Ich habe die ganze Zeit nach einem Beispiel noch gesucht, dass Improvisation nicht gleich Jazz ist, und habe gesucht und dann jetzt gerade habe ich mich zumindest mal mental vor die Stirn geschlagen. Ja, Dave Matthews Band wäre mal ein gutes Beispiel für sehr viel Improvisation, und das steht nicht unter dem Deckmantel Jazz. Also schon jazzaffin, aber man würde jetzt nicht sagen, dass es Jazz ist. Irgendwie, ne? Genau. Da könnte man ganz gut hören, also in den Live-Versionen, wie es auf die Spitze getrieben werden könnte. Aber natürlich ist das also zum Nachspielen nicht empfohlen, wenn man jetzt erst ein oder zwei Jährchen spielt, weil das natürlich technisch beim Bass kann ich nicht beurteilen. Ich vermute, es wird nicht weniger leicht sein, weniger schwer sein wie an den anderen Instrumenten. Genau. Aber da könnte man das hören mal außerhalb von Improvisation gleich Bebop, Jazz. So. Ja, alles das, was du gerade gesagt hast, ich hatte gerade schon diesen Punkt gemacht, dass man, also so dieses Stichwort, diesen Rahmen wirklich sehr eng halten. Ne? Man könnte das natürlich auf unterschiedlichen Parametern einfach mal abklopfen. Man könnte zum Beispiel sagen, Ich schmeiß mal so einen Rhythmusanker. Jetzt habe ich gerade gesagt, viertaktige Form, Achtelnoten-Groove, Basic, Bassdrum auf 1 und 3, Snare auf 2 und 4. Also für alle, die da jetzt nicht mitgekommen sind, der Intro-Groove von Billie Jean. So, ne? So, das wäre sozusagen unser Rhythmusanker. Und dann könnte man ja, wenn man das mit dem vierten Takt schon mit dem Bassdrum-Variation ganz cool gemacht hat, könnte man sagen, hey, ich mache aus der viertaktigen Form, mache ich jetzt mal die Improvisationslänge länger und sag mal zwei Takte Rhythmusanker und zwei Takte Variation. Und dann könnte man da wieder erstmal sagen, okay, ich mache es erstmal mit der Bassdrum, um mal zu gucken, was passiert da. Und dann wird man feststellen, wow, das ist eine ganz andere Hausnummer, wenn sich sozusagen der Zeit, also die Phrasenlänge, in der ich variiere, hat sich gerade mal eben verdoppelt. Das ist viel Holz. Also es ist auch rein mathematisch viel Holz, mit wie viel theoretische Möglichkeiten man dann sozusagen zur Verfügung hat, da Variationen zu spielen, ne? Zwei Takte ist gar nicht so kurz. Und dann könnte man sagen, wenn man da zum Beispiel mit seinem Bassdrumfuß so fit wäre, und das kannst du ja gleich nochmal bitte einmal in Bassistensprache übersetzen, könnte man sagen, okay, pass auf, ich mache jetzt in den zwei Takten auch Groove, Impro. Alles bleibt auf Achtelnoten, das heißt keine Synkopen, nix. So, aber ich könnte ja auch mal mit der Snare Drum mich von der 2 und der 4 wegbewegen im Rahmen dieser zwei Takte. Und dann, spätestens dann, bist du schon im absoluten Improvisations-Schwimmerbecken angekommen. Ne? Also dann wirst du feststellen, okay, krass, jetzt klingt's wirklich anders. Jetzt hast du schon im Grunde genommen alle Werkzeuge parat, um wirklich, wirklich spannende Momente zu erzeugen. Ne? Genau. So, ja. Das mal so als Pack an Moment für, ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Ne? Also der Klassiker, der immer gesagt wird, ich soll beim Soundcheck über das ganze Set spielen, was soll ich denn da machen? Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Oder auch halt einfach, das kann ja auch, also das befruchtet ja auch so, wenn du jetzt eigene Musik machst, den Songwriting-Prozess, also wenn du deine Parts schreibst für ein eigenes Stück, ne? Diese Art von Üben befruchtet natürlich auch deine Ideenfindung total, ne? Wenn du in der Lage bist, so ein bisschen, ja, eine Box zu schaffen, aber im Rahmen dieser Box schon outside the Box zu denken. Klingt ein bisschen komisch, ne? 10 Euro in die Anglizismen-Kasse an dieser Stelle.
Ralle freut genau. sich, genau. ja, also ja, um das jetzt auf die Bassistenebene zu übertragen. Also wir spielen ja nicht wirklich diesen Backbeat mit der Snare auf der 2 und 4. Im Gegenteil, wir haben halt bei groovigen Basslinien da öfter mal eine Atempause, genau auf diesen beiden Zeltseiten, weil wir ja eher mit der Bassdrum, also mit dem Gegenspieler unterwegs sind. Aber auf dem Bass könnte man dann sagen, okay, ich fange halt erstmal mit auch einer sehr geraden Rhythmik an und baue dann immer mehr Offbeats oder Synkopen ein, zum Beispiel auf der rhythmischen Ebene, bis hin, dass ich eben die wichtigen Taktschwerpunkte 1 und 3 mal nicht mitspiele, was für viele dann am Anfang beim Improvisieren schon Konzentration erfordert, dann den Puls zum Beispiel nicht zu verlieren oder nicht umzusteigen oder so. Ja, und generell wären eben so Parameter, an denen man arbeiten könnte, natürlich Rhythmik, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt im Prinzip die gleichen Töne weiter in dem Groove, aber ich versuche mich nur rhythmisch mal zu verändern. Was könnte ich machen? Dann muss ich natürlich als Bassist auch ein bisschen Musiktheorie haben, dass ich weiß, da ist folgender Akkord, steht da oben drüber zum Beispiel. Das heißt, okay, wie sieht ein Dur-Dreiklang aus? Wie sieht ein Moll-Dreiklang aus? Wenn ich ein bisschen komplexere Sachen spiele, vielleicht auch noch vier Klänge, was ist eine große Septim, eine kleine Septim? Dann irgendwann, wie ist eigentlich so eine Tonart aufgebaut? Oder gibt es 7 Kirchentonleitern? Verdammt, wann spielt man eigentlich dorisch? So, ne? Also wenn man dann, also gestern im Unterricht habe ich auch einmal, du kennst bestimmt auch dieses grandiose Bass-Solo von Tall Wilkenfeld, Course We've Ended as Lovers, mit einem Schüler gemacht. Und ja, das ist ist in den höchsten Lagen bis in letzten Bund auf dem normalen Bass. Es ist schnell, es ist viele Töne, aber man kann es natürlich trotzdem auf 4 Tonleitern runterbrechen. Das heißt, wenn ich weiß, wann so, hey, das ist C-Moll und dann spiele ich hier C-Moll-Tonleiter und dann spiele ich da Ass, Lydisch und ne, so weiter. Und dann kommt da noch, was ist das eigentlich für ein verrückter Tonvorrat? Ah, das ist hier harmonisch Moll, 5. Stufe könnte das sein oder so bei der Dominante. So, das ist jetzt habe ich ganz viele verloren, ist aber auch egal. Das ist ja, wir hatten ja gerade auch Beispiele, ich habe auch gestern Hotel California, das ist ja auch so ein Song, möchtest du 17 Seiten des immer gleichen Grund Grundton, Quinte, Oktave, Mischmasch auswendig lernen? Oder guckst du dir einmal die fünf Bausteine, sag ich mal, die das sind, an und packst sie danach in deinen großen Kniffelbecher und schießt die einfach immer frei ab? So, ne?
Darf ich kurz einmal einhaken? Das Drummer-Pendant dazu wäre, wenn du dann Sunday Bloody Sunday von U2 spielst. Genau, ja, pass auf. Da gibt es auch eben diese 3, 4, 5 Key-Phrasen und ich habe das damals, als ich in der Tribute-Band eingestiegen bin, habe ich das echt vom Blatt gespielt, Note für Note aus dem Original, was dazu führt, dass so ein Sorry wirklich eher einfacher Song wie Sunday Bloody Sunday, ich glaube 8 Seiten Transkription war. Ja. Und dann habe ich mich aber da mit der Tiefe, also in der Tiefe ein bisschen mit beschäftigt, mal guck, was machen die live, habe ich festgestellt, okay, Larry Mullen Jr. spielt halt jeden Tag ein bisschen anders. Dann dachte ich, okay, wenn die 3, 4 Key-Elemente drin sind, ist alles in Ordnung und ich halte dann aus, wenn 500 Leute im Publikum sind, wenn einer dann mal die Nase rümpft und sagt, auf der Originalplatte von 1979 war aber im 71 Takt die Snare nicht auf der 3, sondern nur auf der 3, ne, so, genau, aber das wäre das Pendant und jeder Drummer, der sich mit dem Song mal beschäftigt hat, wird feststellen, oh Gott, das geht nicht, so, ne.
Genau, und ja, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Ich habe irgendwann vor Jahren mal, als ich hier aufgeräumt habe, so eine Mappe gefunden mit uralten Coverband-Notizen von mir. Und das war auch wirklich seitenweise, wo ich so gedacht habe, mein Gott, das kannst du doch in 3 Zeilen aufschreiben und dann machst du halt dein eigenes Ding draus. Aber es ist ja auch erstmal ein Lernprozess. Ist ja auch schön, dass man merkt, hey, das geht voran. Und zum Beispiel Hotel California, da sind ja dann auch... ich habe hier so eine Notation, dann sind da irgendwie, ich weiß nicht, auch 6 Gitarrenspuren notiert oder so. Und da gibt's diese eine Gitarre, die immer die ersten 4 Töne, dieses Du-Du-Du-Du vom Bass auch mitspielt. Und danach ist, und diese Gitarrenspur spielt aber immer nur diese 4 Töne, Grundton, Quinte, Oktave. Und die muss man, also ich sag mal, das ist dann in dem Teil der Pflichtteil. Und für die anderen 3/4 des Taktes bist du halt frei, wie du die Treppe nachher wieder runterläufst. Also von der Oktave, Quinte, Grundton wieder zurück. Und im Refrain läuft man die Treppe dann in die andere Richtung und dann wieder zurück. Also ist auch total easy. Einmal ist es 1-5-8. Und dann wieder zurück und im Refrain ist es dann 8-5-1 und dann wieder hoch. Ja, total simpel, grandioses Beispiel, was man mit 3 Tönen machen kann. Und dann passiert halt Folgendes, dann habe ich so einen Zettel, da sind die 3, 4 wichtigsten Vokabeln drauf und dann sagt der Schüler irgendwann so, ah Mist, sorry, das war eine Variation von 3 und 4, da bin ich in der Mitte so. Ich so, ja, ist doch geil. Ist doch super. Das ist doch jetzt deine Variante dann schon, ne? Also so Sachen passieren dann ja auch einfach, wenn du, das ist ja dann auch irgendwann so ein Loslassen, so. Und dann weißt du irgendwann auch gar nicht mehr, wie die einzelnen Ursprungsvokabeln ausgesehen haben. Aber du verstehst eben, wie du mit diesen, ja, einzelnen Wörtern sinnvolle Sätze dann einfach bilden kannst, so, ne?
Ja.
Und dafür, das ist dann aber auch, wenn ich dann sage, ja, pass mal auf, das sind die 4 Töne und ja, du kannst jetzt eigentlich, guck mal, du kannst das oder das machen, ist eigentlich auch egal und so, aber das ist bis zu einem gewissen Level dann einfach zu viel Freiraum. Du brauchst am Anfang so dieses, okay, hier sind 4 Varianten, du spielst jetzt immer 1-2-1-2, dann spielst du immer 1-3-1-3, immer 1-4-1-4, dass du die Umschaltmomente hinkriegst und dann andere Kombinationen und irgendwann gibst du diese Kombinationen frei und wenn man das dann gut hinkriegt, dann kann man immer noch sagen, so und jetzt mach halt einfach deine eigenen, so, ne? Oder jetzt mach Symbiosen, was weiß ich.
Genau, ja, ich mache das, was rhythmisches Repertoire angeht, immer über irgendeine Form von Grid-System und dann geht's an 3er, 5er, 7er Odd-Groupings. Sorry, Ralle, ungerade Gruppierungen, und dann passiert's halt schon, dann werden die Groupings nochmal verschoben um eine 16. oder 2. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschritteneres Zeug, aber dann bist du sehr schnell sehr frei, dann stellst erstmal fest, das Phänomen der Dreiergruppe ist so das omnipräsenteste bei uns allen Rhythmusmusikanten und es ist immer, ich habe gerade eine Schülerin, die ist jetzt an dem Prozess, dass sie lernt, das jetzt gut zu hören und zu spielen und sie hat jetzt gestern das erste Mal den Moment, dass sie einen Song gehört hat und da hat sie so angesprungen und dachte, oh Gott, die Bassdrum spielt ja die ganze Zeit so ein Ding da und im Phil spielt er das ja auch ständig und hier und da und über. Genau. Also das ist wirklich sehr omnipräsent und da kommt man dann sehr, sehr, sehr schnell auf spannendes Material und genau diese Übung, die du gerade beschrieben hast, dann erstmal zwei Bausteine, 1-2, 1-2, dann vielleicht mal in der Reihenfolge tauschen, 1-2, 2-1, 2-1, 1-2, 2-1, 2-1, ne? So, diese ganzen Späße und dann geht's dann immer Schritt für Schritt ein Stückchen weiter. Da kam ich eine ganz witzige Anekdote noch beizutragen und zwar habe ich vor Jahren eine Zeit lang Instagram sehr regelmäßig bespielt mit Footage von Live-Gigs. Also habe ich dann so einen Zoom-Recorder mit so einer Kamerafunktion irgendwie und habe da immer so Zeug geschmissen. Und normalerweise ist es so, dass ich außer bei so Signature-Geschichten meine Drumfills immer komplett improvisiere. Also ich spiele manchmal an der gleichen Stelle das gleiche Film, manchmal spiele ich da was ganz anderes. Immer natürlich im Rahmen so, ne, dass ich da niemandem so auf die Füße trete. Aber grundsätzlich schon sehr frei. Das führte dann dazu, dass 2 Wochen, nachdem ich gestartet habe, das da mal regelmäßig irgendwie was zu posten, Schüler und Schülerinnen und auch Kollegen und Kolleginnen immer wieder mal mich anschrieben auf Instagram, what the heck hast du denn da gespielt? Und dann, ich habe das ja nie gecheckt, was ich da gespielt habe. So, da habe ich mir das Video angeguckt im Unterricht. Ne? Der Schüler sitzt mir gegenüber und ich denke, ach du Kacke. Was habe ich denn da? Da muss ich immer, und ach so, hat das, okay, ja, cool. Boah, wenn ich das jetzt so im Nachhinein rekonstruiere, stelle ich fest, das ist gar nicht einfach. Aber das kam dann halt an dem Moment so. Ne? Ja. Also das dann im Nachhinein mal zu checken in so einem Moment der Improvisation, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ne? Das war sehr, sehr lehrreich für mich und auch total spannend. Irgendwie. Und dann habe ich das aber, weil das sehr viel Arbeit war, weil dann ständig irgendwie Schüler und Schülerinnen und Ecke kamen, boah, das letzte Film aus dem Clip, voll krass, crazy, dies, das, Ananas. Und es, das waren aber 3 Takte, das will ich jetzt nicht aufschreiben müssen, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange irgendwie, ne? Genau, aber es ist total spannend, weil da kann ich auf jeden Fall verantwortlich zeichnen für meine Generation, Language of Drumming, Benny Greb, Grid System. Und dann halt 3er, 5er, 7er und im triolischen Bereich dann nochmal ein paar andere 2er und 4er Grüppchen und so. Genau. Und dann halt der Weg über die Leseübung. Also das so das Übliche halt, ne? Aber da so entsteht das dann halt. Ne? Ja. Und den Punkt, den ich noch machen möchte, also den ich auf jeden Fall noch unterbringen muss, ist, jetzt da sind meine Shownotes. Ich habe noch geschrieben, so Repertoire ist King. Aber nicht das, was jetzt alle sofort denken, oh, ich brauche noch 20 neue Fills, sondern bitte fett geschrieben, unterstrichen Textmarker. Das Repertoire muss man schon wirklich in der Tiefe erschließen. Also nicht irgendwie 10 unterschiedliche Fill-Konzepte anfangen, sondern eins nehmen und dann nach unterschiedlichen Prinzipien, wie wir das hier im Rahmen der Folge schon aufgezeigt haben, wirklich mal mit in die Tiefe gehen. Also kannst du das Fill in der Phrasenlänge verlängern oder kürzen? Kannst du das Fill auf unterschiedlichen Zählzeiten anfangen? Vielleicht erstmal ganze Viertelzählzeiten, dann im nächsten Schritt vielleicht mal um eine Achtelnote geschoben. Und wenn du schon sehr weit fortgeschritten bist, dann probier es gerne mal um eine Sechzehntel verrückt. Behältst du dann noch den rhythmischen den rhythmischen Überblick, ne? Ist das sicher im Mikrotime? Wie schaut's aus mit der Orchestrierung? Bist du da frei mit dieser Phrase? Oder spiel doch mal, ach, du spielst gerade so eine Phrase von 4 Noten, das geht ja auch in Achteltriolen, das geht ja sogar auf. Klingt das schön? Bist du in der Lage, das gut zu spielen? Oder ist das vom Gehör noch nicht weit genug entwickelt? Und man muss nicht 20 unterschiedliche Fills spielen, also im Sinne von neues Fillkonzept, sondern die Realität ist meistens, man hat so 3 bis 4 Kombinationen, Handsätze, Hand-Fuß-Kombinationen, ich spreche jetzt für die Drummer, und die Kombination dieser unterschiedlichen 3, 4 Sachen in Kombination mit unterschiedlicher Dynamik, mit Orchestrierung, mit Zeitpunkt, mit Längen, das ist eigentlich da, wo die Musik dann passiert. So, ne? Und da lohnt es sich immer mal zu hinterfragen, auch so ganz systematisch vielleicht, aber zu sagen, okay, ich habe hier so ein Prinzip, das nenne ich 2 oben, 2 unten, also ich mache 2 Schläge mit den Händen und 2 mit der Bassdrum. Und ja, cool, super. Wie sieht's denn da aus? Bin ich da frei mit der Orchestrierung? Kann ich das mal umdrehen, also mit den Füßen anfangen? Komme ich dann auf die 1 gut raus? Solche Sachen mal zu checken und das ein bisschen weiterzuentwickeln, ohne direkt den nächsten Handsatz und wieder den nächsten Handsatz und wieder den nächsten Handsatz auszuprobieren, festzustellen, geht gerade noch nicht so. Ne? Weil dann macht man immer ganz viel, und ist aber eigentlich mit dem Zeug, was man da hat, noch gar nicht an dem Punkt, wo man sagt, das ist schon ausgeschöpft. Also oft schöpft man das tatsächlich gar nicht tief genug aus. Das ist der Punkt, den ich da machen möchte. Genau.
Ja.
Kannst du da relaten?
Ja, auf jeden Fall. Ich kill
heute in Ralle.
Total. Ich hatte vorhin so gesagt, okay, dann ist das eben nicht nur die Basslinie 1:1 nachspielen, wie sie ist, sondern direkt irgendwie so sein eigenes Ding draus machen. Aber natürlich ist dieses Nachspielen erstmal 1:1, wie sie ist, ein guter Anfang. So haben ja die meisten Bands irgendwie mal angefangen, ne? Man erkennt dann mit der Zeit so Muster. Und ich habe immer wieder Schüler, die auch richtig gut spielen können und die auch eigentlich total frei spielen. Die coole Filz an der richtigen Stelle spielen. Und dann, wenn wir dann so ein bisschen da durchgehen und auch so ein bisschen die Theorie aufräumen und ich frage dann so, was machst du denn eigentlich da an der Stelle? Was hast du denn da gespielt? Boah, ja, kein Plan. Das ist doch dieses Ding, was da irgendwie immer so kommt an solchen Stellen, in solchen Songs. So, ne? Und die wissen gar nicht, was sie machen, aber man saugt das ja doch wie so ein Schwamm auf. So, ne? Und klar ist das ein bisschen umständlich und man hat dann natürlich auch oft so Try-and-Error-Momente, wo man erstmal gucken muss. Und deswegen ist das Wissen um Theorie und Griffbilder kennen etc. und warum das da funktioniert, weil, okay, das ist hier, da bin ich eigentlich in der Pentatonik, aber dann schiebe ich mit dem Slide ja da hoch und dann bin ich in dem nächsten Griffbild quasi einer Variante davon, was weiß ich. Aber trotzdem ist ein guter Anfang eben einfach auch Sachen nachzuspielen. Und du bekommst halt die gängigsten Rhythmen dann um die Ohren gehauen, immer wieder die gängigsten Griffmuster, welche Töne wohl gut geeignet sind, um Bassgroove zu machen. Und der nächste Schritt ist es dann immer wieder auch einfach anzuwenden. Und das muss, wie wir schon gesagt haben, ja nicht sofort sein, dass man sich jetzt hinstellt und sagt, Bass-Solo, sondern zum Beispiel unsere Play-Along-Mitmach-Aktion ist ja auch eine Form von Improvisation, weil du ins Nichts eine Basslinie schreiben muss. Also ne, sagen wir mal, selbst wenn du eine Basslinie schreibst und die immer so schreibst, wie sie dann ist, erstmal erfindest du ja was. Du improvisierst was. Ne? Also und dann wäre eben zum Beispiel ja auch, wenn wir gerade bei unserer Mitmachaktion sind, dass man dann eben zum Beispiel bei Dustin auf die Grooves and More Seite geht oder bei mir auf Andy's Basecamp und da guckt, wo ist da die letzte Play-Along-Aktion und dann sind da 15 verschiedene Basslinien, die die Leute zu einem und demselben Song gemacht haben und dann hast du eine Menge Bausteine, die du isoliert üben könntest und nachher wieder auch neu zusammenmixen könntest oder so, ne? Und da bist du schon mittendrin in der Improvisation, obwohl es ja erstmal noch nur um Basslinien geht und gar nicht um Bass-Solo oder so. Ja.
Genau, Improvisation muss nicht Solo bedeuten, aber du hast natürlich Anknüpfpunkte, genauso wie du auch Anknüpfpunkte im Gegenteil vom Solo hast, nämlich im Songwriting-Prozess. Ja. Das würde ich jetzt mal sozusagen als die beiden Enden des Spektrums definieren. Und in beiden Fällen hilft dir das ja, weil was ist denn Improvisation? Wir reden über Sprache. So, ne? Also wenn du einen Raum betrittst, ja, und jemand sagt, moin, was geht, wie ist die Lage, wie geht's dir? So, dann nimmst du ja irgendwie Wörter, die du irgendwann mal gelernt hast, aber du reagierst ja in dem Moment. Also du hast ja kein Skript vorbereitet, von dem du abliest, mir geht's gut, denke ich, und dir, so, ja, sondern du lässt es passieren. Und das ist ja für uns Menschen etwas ganz, ganz Natürliches, ne? Also, meine Tochter hat ein neues Lieblingswort. Und das ist immer so interessant zu beobachten. Ihr neues Lieblingswort ist nö. Und sie hat aber natürlich ganz unterschiedliche Formen, wie sie dieses Wort benutzt, ne? Also, hast du Hunger? Nö. Oder, wie sieht's aus mit Zimmer aufräumen? Nö. und alles dazwischen, ne? Und ich habe ja nicht beigebracht, genervtes Nö, bitte nochmal ein H dazwischen und dann nochmal drei Ö hinten dran. Das hat sie irgendwie mitbekommen, ne? Wenn man das hat, wenn man sagen will, diese Frage nervt mich jetzt, dann muss man das verlängern. Aber das habe ich ihr nicht an der Tafel so erklärt, so, wenn das so ist, dann reagiere so, sondern irgendwie ist das im natürlichen Sprachgebrauch entstanden, ne? Und so ist das bei der Musik auch. Und das bekräftigt ja auch total den Punkt, dass man oft bei so Sachen, wo man improvisiert, gar nicht genau weiß, was da gerade passiert. Also man das dann vielleicht nicht so rhythmisch perfekt quantifizieren kann oder harmonisch nicht perfekt benennen kann, was gerade da für eine Skala läuft oder so, und es trotzdem halt irgendwie gut klingt und man weiß, ja, das ist das, was alle da irgendwie gerade machen, ne? Und ich will gar nicht sagen, man muss immer 100% wissen, was man da gerade macht. Wenn man es reproduzieren kann, stabil, ist das schon ziemlich gut. Und ob das Ding dann Otto oder Ursula heißt oder Frühgeschmoll, ist erstmal zweitrangig, würde ich sagen. Ich will nicht sagen, dass das keine Daseinsberechtigung hat, aber es ist zweitrangig, meiner Meinung nach.
Ja, also ich, genau, ich habe das im Material oder im Handout für den kommenden Wochenend-Workshop auch nochmal so geschrieben, so nach dem Motto, lass dich nicht davon abhalten, nur weil du nicht weißt, wie es heißt oder du dir das theoretisch nicht erklären kannst, es nicht einfach zu versuchen, so Spiel what you feel mäßig, ne? Genau. So, jetzt, okay, Dustin muss wahrscheinlich wieder ein Paket annehmen, sehe ich gerade. Dann erzähle ich noch was, wenn mich jemand fragen würde, was ich zum Thema freies Spielen meinem 20-jährigen Ich gerne sagen würde, dann würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen, tu es einfach, weil ich habe wirklich viel zu lange dieses freie Spielen, so ich war ja Spätstarter, habe ich hier ja schon öfter erzählt, ich habe dieses freie Spielen wirklich viel zu lange immer vor mir hergeschoben. Ich habe es immer probiert, fühlt sich fürchterlich an, hört sich fürchterlich an. Okay, ich warte mal, bis ich da gut drin bin. Aber wenn man es nicht macht, wird man auch nicht gut darin. Ne?
Womit wir wieder zum Anfangspunkt der Podcast-Folge kämen.
Du meinst unsere Challenge oder was mit den YouTube-Videos? Die ersten 20 Videos, die ich veröffentlichen werde. Egal, aber genau. Ja, also man muss es einfach machen, um auch besser darin zu werden. Und wenn du in deiner täglichen Übroutine einen Anteil an freiem Spiel einbaust, dann gibt es eigentlich gar keinen Weg, dass du dann nicht besser drin wirst. Und deswegen ist das Wichtigste, das halt einfach zu tun und dann im nächsten Schritt sich einen Schlagzeuger zu suchen, irgendjemanden, mit dem man auch mal jammen kann. Ne? Und jammen muss jetzt gar nicht heißen, dass jemand nur sagt, okay, fang mal an. Ich mache was dazu, sondern dass man sagt, ja, pass auf, komm, lass uns mal von dem Song den und den Teil spielen und dann probieren wir halt beide mal ein bisschen was rum oder so, dass man erstmal einen sicheren Hafen hat, aus dem man so ablegen kann.
Ja, das haben wir heute zum Beispiel ja noch gar nicht thematisiert, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, Improvisation, wenn ich nicht alleine bin, ne? Also Stichwort Jammen und vielleicht machen wir das im Zuge der nächsten Jam Night, vielleicht mal so 2 Wochen vorher, da mal noch eine Folge zu, unter dem Aspekt Improvisation, wenn andere Leute auch gleichzeitig versuchen, irgendwie zu improvisieren, wäre mal so ein Vorschlag.
Wir hatten auch schon mal eine Folge zum Jam, oder? Das ist bei fast 100 Folgen, weiß ich nicht mehr alles.
Ja, haben wir schon mal gemacht. Ich beiße hier übrigens gerade in eine gebrannte Mandel. Ich habe zwar noch keinen Glühwein, aber tatsächlich verkauft der Bäcker gerade gebrannte Mandeln und
Und der hat dir gerade einen Karton geliefert, oder was?
Ich warte auf ein Paket. Entschuldigt. Ich warte auf ein Paket und ich dachte, ich höre hier gerade so einen Dieseltraktor von DHL anrollen. Aber war nicht. Und wahrscheinlich kommt er dann jetzt in den nächsten 2 Sekunden.
Ja, also, das sind die Shopping Queens, die schon Phantommotoren hören.
Ich bin mal gespannt, ob du erkennst, was ich da bestellt habe. Ich schicke dir nachher ein Foto.
Okay.
Ich finde, das Teil sieht sehr abstrakt aus.
Ja, ich habe diese Woche eine Notfallbestellung gemacht, weil ich war ich habe Samstag einen Gig gespielt und der Louis musste nachts noch zum Bus nach England, zum Schülerausflug, Klassenausflug. Und dann bin ich quasi relativ überstürzt nach dem Auftritt aufgebrochen und habe meinen Notenständer mit dem iPad-Halter auf der Bühne stehen lassen, blöderweise. Und ist mir das irgendwie, hatte ich noch
das so, wurde mir berichtet.
So eine Eingebung in meinem Kopf und dann habe ich nachts noch dem Bandchef geschrieben, ob er den mitnehmen könnte. Hat er auch gemacht, der ist jetzt blöderweise nur bis Ende des Monats in Dubai auf Tour, dann werde ich ihn abholen.
Achso, ich dachte, du fährst eben vorbei.
Ja, ich fahre eben vorbei, aber ich wollte immer, weil dieses jede Woche diese iPad-Halterung immer vom Unterrichts-Setup auf den Bühnenständer zu schrauben, hat mich immer genervt. Jetzt habe ich einfach 2 dann danach und dann.
Witzig, ja. Fun Fact. Ich habe gestern darüber nachgedacht, ich muss das ja auch immer machen. Ich habe das ja auch im Unterrichtssetup immer so fest aufgebaut.
Ja.
Und denke mir so, boah, da das geht mir so auf den Keks. Ja. Und ich habe gestern drüber nachgedacht, dachte, ach ja, komm, mache ich mal nächste Woche irgendwie, bestelle ich mal eine zweite Klammer hier, dann muss ich das nicht immer. Ja. Witzig. Na, so kann es gehen. Dann mache ich es vielleicht doch jetzt gleich. Anyway, wollen wir es hierbei erstmal belassen oder hast du noch einen Punkt, den du unterbringen möchtest?
Ja, ich guck mal gerade. Nee, ich glaube, wir haben da sehr viele Sachen genannt, wo auch, glaube ich, unterschiedliche Level von Hörern und Hörerinnen anknüpfen können. Und ich glaube, ganz wichtig ist dieses Ding, okay, fang mit einem Parameter an, also mit Rhythmik, mit beim Bass ist es so, ja, da, dass man schon oft irgendwie guckt, okay, welchen Ton kann ich jetzt noch nehmen, wenn mir der Grundton zu langweilig wird? Und welchen Ton kann ich dann noch nehmen, wenn mir Grundton und Quinte zu langweilig wird? Dann mache ich mal noch einen chromatischen Annäherungston oder was auch immer. Und deswegen immer versuchen, so lernend zu bleiben und den Horizont zu erweitern. Also manche Leute haben regelrecht Angst vor Theorie, was aber totaler Blödsinn ist. Also das ist alles nicht, die einzelnen Bausteine sind jetzt nicht schwerer als Grundschulmathematik. Nur es ist halt bei manchen dann, dass sie irgendwann mal die Erfahrung gemacht haben, dass eben jemand sagt, ja komm, ich erkläre dir das kurz und er erklärt direkt alle Bausteine auf einmal und dann sind halt auch 4 Jahre Grundschulwissen in 5 Minuten sind auch ein bisschen viel dann so, ne? Aber wenn man das nach aufdröselt, ist da nichts, wofür man Angst haben müsste und dann kommt man auch auf einmal mit so bösen Wörtern wie harmonisch Moll oder mixolydisch klar oder so.
Gibt es da schon ein Rezept für eigentlich? Genau, da haben wir Drummer, ist ja ein bisschen leichter und ich möchte meinen, aber trotzdem das Wissen um den theoretischen Background macht euch nicht unkreativer. Aber das sehen wir uns vielleicht mal auf für eine andere Folge. Alles klar, wenn du alles gesagt hast, ich bin im Grunde genommen meine wichtigen Punkte auch losgeworden, ist es ja auch bei der Improvisation so, ihr könnt alles viel, wenig, laut und leise machen, aber das Allerwichtigste bleibt natürlich für Drummer und Bassisten.
Hauptsache grooved.